ARD Sounds.
Currywurst im Wahlkampf, Leberkässemmel in Nürnberg, Döner in Berlin. Millionen haben Markus Söder beim Essen zugeschaut. Jetzt streicht er den Hashtag Söder isst, rasiert den Bart, hält ernste Reden. Nur während er sein Image aufräumt, bröckelt seine Macht. Der Druck auf den CSU-Chef wächst. Ein schlechtes Ergebnis bei der Wiederwahl zum Parteichef. Historische Verluste bei der bayerischen Kommunalwahl. Und ein kritischer Brief, der für Unruhe sorgt. Achim Wendler von der Landespolitikredaktion im Bayerischen Rundfunk ordnet mit uns ein, warum das Image von Markus Söder gerade so angekratzt ist. Erleben wir den Anfang vom Ende der Ära Söder oder nur den Auftakt zu Söders nächsten Gegenangriff? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkant. Heute ist Montag, der 15. Juni. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
Hallo aus München.
Achim, wir sprechen heute über Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, der ja auch CSU-Parteichef ist. Und vor allem sprechen wir über seine schwindende Beliebtheit in der Partei. Er galt ja sehr lange als unangefochten und auf einmal liest man jetzt Schlagzeilen wie die Söder-Dämmerung. Wann hat das angefangen?
Söder-Dämmerung ist ein großer Begriff. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den zu eigen machen will. Aber dass Markus Söder den Zenit seiner Macht überschritten hat, das glaube ich schon. Und die Frage ist, wann hat das begonnen? Und das war für mich der Parteitag 2025, der letzte CSU-Parteitag in München. Interessante Kulisse, so eine Holz-Fake-Wand in dem üblichen CSU-Blau. Ich würde sagen, dass diese ganze Parteitagsbühne war eine Mischung aus Alpenloft und Start-up-Lounge. Sah interessant aus und spielte so an auf die CSU-Mischung Tradition und Moderne.
Liebe Freundinnen und Freunde, an alle hier im Saal, aber auch an die vielen Menschen, die draußen zusehen, ein herzliches Willkommen.
Und auf dieser Bühne steht nun Markus Söder und hält eine Rede, die keine Bierzeltrede sein soll, seine Rede für die Wiederwahlbewerbung als Parteichef. Er hat eine gute Stunde geredet, es gab mehrmals höflichen, soliden, auch mal stärkeren Applaus. Und gegen Ende kommt er zu so einem Motivationsstück, zu einem Appell, wo er die Delegierten motivieren will für die anstehende Kommunalwahl, für den Kommunalwahlkampf, der dann so ein paar Wochen später im März bei Kommunalwahl in Bayern begonnen hat.
Diese schweren Zeiten erfordern besonders Hirn und Herz, vor allem ein tapferes Herz.
Und Markus Söder kommt zu diesem Motivationsteil und liest von seinem Manuskript wörtlich ab.
Nur wenn wir die Flamme in uns spüren, können wir woanders ein Feuer entfachen. Und nur mit Begeisterung können wir andere begeistern.
Also der Text, ganz klar eine Motivation, aber er liest es ab und danach herrscht in diesem Saal Stille. Und das war für mich ein interessanter Moment. Okay, keine Bierzeltrede, das schon, aber dass jemand, der wirklich anders reden kann, dann so einen Motivationsteil so vorliest und danach keine Reaktion erfolgt, fand ich bemerkenswert. Und der weitere Verlauf des Parteitags, so das Wiederwahlergebnis, das hat ja dann gezeigt, dass dieser Moment schon so einen gewissen symbolischen Wert hatte.
Man kennt ja Söder, du hast es gesagt, als guten Redner. Was war denn da mit ihm los in dem Moment?
Ja, dieser Parteitag hat was verändert in der Selbstdarstellung auch von Markus Söder im Image. Bis dahin hat Markus Söder nicht nur einmal, sondern immer wieder Parteitage gerockt. Und zwar seit Jahrzehnten, kann man ja sagen, als Generalsekretär der CSU schon. Hat sogar CDU-Parteitage zum Jubeln gebracht in den vergangenen Jahren. Und das erklärt sich damit, dass er ein Politiker ist, der Politik immer auch über Bilder vermittelt hat. Man weiß ja, der hat seine Ausbildung zum Fernsehredakteur vor Jahrzehnten beim Bayerischen Rundfunk gemacht und hat da eben auch gelernt, wie man mit Bildern umgeht. Und als Politiker hat er sich dieses Wissen auch zu eigen gemacht, Politik immer auch über Bilder und auch über Emotionen vermittelt. Er kann Emotionen in eine bestimmte Richtung erzeugen und damit umgehen. Das hat Markus Söder lange große Beliebtheitswerte verschafft. Er hatte während der Corona-Pandemie deutschlandweit über 50% Zustimmung, Beliebtheitswerte. Das ist seitdem gesunken auf so etwa ein Viertel laut ARD-Deutschland-Trend. Auch in Bayern sind die Beliebtheitswerte von ihm etwas zurückgegangen. Aber die besten Zeiten seiner höchsten Popularität waren für einen bayerischen Politiker sensationell. Und dann muss man wissen, Markus Söder ist ja nicht nur Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, sondern als CSU-Vorsitzender auch noch gewichtiges Mitglied in der Berliner Koalition, in der Großen Koalition, weil er bei allen wesentlichen politischen Entscheidungen da aktiv mitmischt. Und das entspricht dem Anspruch der CSU, die eine Regionalpartei mit bundespolitischem Anspruch ist. Diese Rolle, was macht Markus Söder in Berlin, kann er natürlich auch umso besser, umso schlechter ausfüllen, je fester und geschlossener die CSU hinter ihm steht.
Du sagst, Söder ist sehr gut darin, Bilder heraufzubeschwören. Ich glaube, was vielleicht viele kennen, ist auf Instagram zum Beispiel, ne, unter dem Hashtag Söder isst er und irgendwie diverse Fleischprodukte, die er verspeist. Aber was sind denn so Bilder, die dir vielleicht besonders hängen geblieben sind, wo du sagst, da ist ihm das besonders gut gelungen, irgendwie so eine Inszenierung zu schaffen?
Ja, immer wieder mit seinen Essensgeschichten. Ne? Der Hashtag Söder isst und King auf Kebab und Döner-Inszenierungen und so weiter.
Ich habe Hunger, ich bin jetzt in Berlin und was probiere ich? Einfach einen Döner und zwei.
Ich bin am Nürnberger Christkindlesmarkt, ich mache das, was ich immer will. Ich mache Nürnberger Bratwurst, das sind drei Meckler.
Händel oder Ochsenfetzen-Semmel?
Auf jeden Fall Händel ist seit meiner Kindheit eines meiner Lieblingsessen. Aber zwischendrin steige ich mich schnell mit dieser Currywurst.
Das hat viele Leute angesprochen, die sonst für Söders politische Aussagen nicht erreichbar gewesen wären. Das ist ja auch das Konzept dahinter. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Markus Söders Reichweite, die über alle Plattformen weit über 1 Million hat, auf Insta vor kurzem über 800.000, ist zuletzt ein bisschen zurückgegangen, interessanterweise, seit er das nicht mehr so macht mit Söder ist. Und diese Sichtbarkeit, diese Performance hat nicht allen immer gefallen und die Kritik ist zuletzt ein bisschen lauter geworden. Hat einige in der Partei auch genervt, dass er sich so selbst darstellt. Er selbst im Mittelpunkt. Und dieses Gegrummel wurde dann im Lauf des Jahres 2025 so laut, dass Markus Söder dachte, darauf reagieren zu müssen. Und die Konsequenz war dann das, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Ankündigung, bei diesem Parteitag keine Bierzeltrede halten zu wollen, seriöser auftreten zu wollen. Und deswegen war dieser Parteitag etwas Besonderes, weil Markus Söder diese Ankündigung seitdem immer konsequenter umgesetzt hat. Er hat seitdem einen immer deutlicheren Imagewandel vollzogen hin zu mehr Seriosität, weniger Inszenierung der eigenen Person.
Und lass uns mal zu diesem CSU-Parteitag zurückkommen, Dezember 2025, wo du ja sagst, Söder hat da seine Strategie ein bisschen angepasst, ein bisschen weniger hemdsärmlich vielleicht. Wie ist das denn ausgegangen? Hat sich das für ihn ausgezahlt?
Hat sich nicht ausgezahlt, jedenfalls aus seiner Sicht und aus Sicht der CSU. Das Wahlergebnis war vergleichsweise schlecht, 83,6%.
Würde man anderswo immer noch gut finden.
Das ist auch für Söder selber das schlechteste Ergebnis in seiner Karriere als Parteivorsitzender gewesen. Und nachdem er schon so vorgebeugt hatte, gesagt hat, er wird keine Bierzeltrede halten, es seien ernste Zeiten, hat er sich danach umso mehr bemüht, das alles in ein für ihn positives Licht zu stellen.
Guten Abend, Herr Söder.
Ich erinnere mich an ein Fernsehinterview, das er direkt nach dem Parteitag gegeben hat.
Also ich bin da völlig fein damit und davon geht die Welt nicht unter, ob 2, 3 Stimmen hin oder her.
Dazu muss man allerdings auch sagen, es waren insgesamt 104 Stimmen gegen ihn, mehr als 100. Dazu kommen noch die Enthaltungen. Und das ist für einen CSU-Vorsitzenden und einen CSU-Parteitag insgesamt schon ein bemerkenswert schlechtes Ergebnis. Und es ist auch nicht zu vergleichen mit dem Ergebnis, das Markus Söder 2023 bekommen hat, kurz vor der Landtagswahl in Bayern. Da ist es immer so, dass Parteien ihre Spitzenkandidaten mit tendenziell eher größerer Zustimmung wählen, weil sie ihnen den Rücken stärken wollen. Das war auch in der CSU so. Markus Söder hat damals mehr als 96% bekommen. Daran gemessen ist dieser Rückgang im Dezember 2025 natürlich nochmal umso deutlicher.
Und hast du Söder das abgenommen, dass er da sagt, er sei da völlig fein mit dem Ergebnis?
Nein, das habe ich ihm nicht abgenommen. Und nach dem, was man so gehört hat, in den folgenden Wochen und Tagen, hat ihn das Ergebnis auch tatsächlich etwas mehr gewurmt, als er es in diesem Interview gesagt hat.
Und wie lässt sich dieses schlechte Ergebnis für ihn erklären?
Da kommen viele Gründe zusammen. Einmal, das hatte ich ja schon gesagt, zu viel Selbstdarstellung, zu wenig Seriosität in seiner Politik, zu sehr Showcharakter. Dann wird Markus Söder auch schon seit langem schon auch zu Recht vorgeworfen, dass er kein Teamspieler sei, dass er Politik insgesamt als ein One-Man-Programm begreift und Leute zu wenig einbindet. Wenn Markus Söder mit seinen Leuten kommuniziert, dann ist das weniger Verhandlungsangebot als Ansage. Das stört natürlich einige. Dann kamen einige Sachen dazu, die inhaltlicher Natur waren. Die Regierung aus CSU und Freien Wählern, deren Ministerpräsident, deren Chef Markus Söder ist, hat sich vorgenommen, für die Jahre 26, 27 wieder einen ausgeglichenen Haushalt hinzulegen, Doppelhaushalt ohne neue Schulden. Und dafür musste sie Leistungen streichen. Und sie hat Familienleistungen gestrichen, die Markus Söder selbst vor einigen Jahren eingeführt hatte. Familiengeld, Kinderstartgeld. Und das hat die Partei insgesamt mitgetragen. Aber die CSU Delegierten bei diesem Parteitag, die in ihren Wahlkreisen ja auch unterwegs sind, die haben natürlich den Unmut der Bevölkerung teilweise direkt abbekommen für diese Streichungen. Und das hat auch zu diesem vergleichsweise schlechten Wahlergebnis beigetragen. Markus Söder hat das, weiß das natürlich alles. Er hat dann, als es um die Analyse ging, um die Nachbereitung und Interviews danach gesagt, ach, letztlich egal.
Wichtig ist, einen großen Rückhalt zu bekommen, gerade bei den inhaltlichen Themen. Und den habe ich sehr verspürt.
Im Großen und Ganzen stimmt das. Aber wie gesagt, es gab auch inhaltliche Punkte, wo die CSU in der Breite zumindest gespürt hat, dass bestimmte Dinge in der Bevölkerung nicht von allen nachvollzogen werden können, nämlich dann, wenn sie auf Gelder verzichten müssen.
Söder hatte also aus unterschiedlichen Gründen bei dem Parteitag einen Dämpfer erfahren. Und dann gab es ja etwas später, ne, nicht im Dezember 2025 bei dem Parteitag, sondern jetzt im Frühjahr in Bayern Kommunalwahlen. Und da hat seine Partei, die CSU, auch wieder nicht besonders gut abgeschnitten. Was hat sich da genau abgespielt für die CSU und damit ja irgendwie indirekt auch für Söder?
Insgesamt CSU bei dieser Kommunalwahl im März nur 32%. Sie hat 14 Landratsposten an die Freien Wähler, ihren kommunalen Konkurrenten und zugleich Koalitionspartner, was ein Problem ist, verloren. Im CSU-Stammland direkt an den Alpen stellt sie streckenweise gar keinen Landrat mehr. In München ist die CSU nicht mal in die Stichwahl gekommen bei dieser Kommunalwahl. Das war eine Stichwahl zwischen SPD und Grünen-Kandidat. Die CSU hat Augsburg verloren, sie hat Regensburg nicht geholt. Also dazu, wie gesagt, viele Stimmen verloren, Machtpositionen verloren und den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Und das ist eine ganz schlechte Mischung für das Selbstbewusstsein der Partei.
Du sagst, sie haben unter Söder keine Wahl so wirklich gewonnen. Was heißt denn das konkret? Ein gutes Wahlergebnis wäre dann ab 40% aufwärts, oder wie?
40% sind schon so eine magische Grenze für die CSU. Und immer wenn es drunter liegt, sind sie mehr oder weniger unzufrieden. Und das war bei Markus Söder immer der Fall. Ne? War so um 37% seine Landtagswahlen, bei anderen Wahlen auch. In Umfragen erreicht die CSU immer wieder mal 40%, aber Umfragen sind halt nur Umfragen.
Und jetzt bei der letzten Kommunalwahl haben sie so schlecht abgeschnitten wie eigentlich nur 1952. Also da war es noch schlechter. Wie hat denn Söder auf dieses Wahlergebnis reagiert?
Er hat es auf eine Weise getan, wie er es schon oft gemacht hat, nach seinen aus Sicht der Partei auch nicht überzeugenden Wahlen. Und das hat er in diesem Fall auf eine rhetorisch etwas ungeschickte Weise gemacht. Er hat eine Pressekonferenz gegeben nach dieser Kommunalwahl im März.
Das war gestern ein durchwachsener Abend für die CSU. Wir mussten diesmal öfters in die Stichwahl als sonst. Warum? Wegen der AfD.
Und hat neben vielen Gründen, die er aufgezählt hat, historische Argumentation, sagt er immer, stimmt ja auch. Die Volksparteien verlieren generell und insgesamt an Rückhalt. Dann hat die Union deutschlandweit, nicht nur die CSU, auch die CDU, es mit der AfD als harter Konkurrenz zu tun. Und in Bayern kommt noch eine besondere Herausforderung dazu, nämlich die Freien Wähler, die in Bayern sehr stark sind, sind ja auch in der Regierung drin und sitzen im Landtag schon seit langem. Besondere Herausforderung für die CSU, keine Frage, damit argumentiert Markus Söder auch immer wieder. Und dann kam er bei dieser Pressekonferenz nach der Kommunalwahl zu einem Punkt, der etwas Besonderes war und der nicht nur uns Journalisten, sondern die ganze CSU sehr genau hat aufhorchen lassen.
Die künftige Auswahl von Kandidaten, ich glaube, das muss noch einmal grundlegend überlegt werden und kann nicht nur vor Ort, sondern muss zumindest begleitet werden von hier aus.
Müsse zumindest von der Parteizentrale begleitet werden.
Eine strategische Frage, welche Kandidaten, wie alt, wie jung, wie verankert im vorpolitischen Raum. Und, das hat man gemerkt, Dort, wo Social Media gut bedient wurde, waren Kandidaten auch erfolgreicher.
Okay, aber macht er sich das da nicht ein bisschen einfach? Also zum einen klingt das ja nach, er schiebt die Schuld von sich weg und zum anderen nach, hey, ihr müsst alle ein bisschen mehr sein wie ich, dann wird das schon.
Wenn die CSU einigermaßen erfolgreich abschneidet, sieht Markus Söder, das machen aber alle Politiker so, den Grund dafür bei sich, wenn sie weniger erfolgreich ist, sind eher die anderen verantwortlich. In diesem Fall, wo er die Verantwortung alleine bei den Kommunalwahlkandidaten abgeladen hat und gesagt hat, ich habe damit gar nichts zu tun, hat es in der Partei Ärger bis Empörung ausgelöst. Und das ist ein Grund dafür, dass Markus Söders Machtzenit überschritten ist und dass er seitdem einige Probleme hat. Diese Äußerung, die er später übrigens wieder zurückgenommen hat am selben Tag, die hat in der Partei für eine Verstimmung gesorgt und für einen Unmut, der bis heute anhält, Wochen später. Am Abend desselben Tages hat Markus Söder dann noch ein Social-Media-Video veröffentlicht, wo er das korrigiert hat.
Nochmal herzliches Dankeschön. Und natürlich werden auch Kandidaten weiterhin vor Ort ausgesucht. Falls es in irgendeiner Form zu Missinterpretationen geführt hat, natürlich bleibt es dabei.
Beim normalen Vorgehen, dass die CSU Ortsverbände selbst entscheiden, wen sie aufstellen und die Ortsgremien.
In dieser Hinsicht nochmal danke an alle und lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.
Haben die Leute zur Kenntnis genommen, aber viele haben es ihm bis heute nicht verziehen, diese Äußerung. Ihr seid schuld und wir werden an der Parteispitze mehr entscheiden, damit wir künftig die richtigen Kandidaten haben.
Und hat denn Söder aus dem schlechten Ergebnis von der Kommunalwahl Konsequenzen gezogen?
Er hat das, was man beim Parteitag gesehen hat, was wir am Anfang besprochen haben, keine Bierzeltrede, weniger Show, das hat er vervollständigt sozusagen. Seinen Imagewechsel, keine Show mehr, Politik in der Sache, mehr Landesvater. Man sieht ihn jetzt seitdem mit Krawatte, er hat seinen Bart abgenommen, kein Söder-Ist-Foto mehr mit Leberkässemmel. Dieser Imagewechsel hin zu einem seriösen, sachpolitikorientierten Ministerpräsidenten, den hat er vollendet und hat das auch deutlich gesagt. Er hat eine Regierungserklärung abgegeben im Mai, ist noch nicht so lange her.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute geht es um eine Standardbestimmung, eine ehrliche Bestandsaufnahme und einen Ausblick in die Zukunft.
Und hat da nicht als Parteichef, sondern als Ministerpräsident über sein eigenes Image, sein eigenes Politikverständnis gesprochen.
Aber ich werde künftig noch stärker darauf achten und versuchen, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen ist.
Das war die Vollendung dieser Kehrtwende im Image, die sich angedeutet hatte eben beim Parteitag im Dezember 2025. Klare Konsequenz aus dieser Kommunalwahl, weil die Partei das auch von ihm erwartet hat.
Söder hat reagiert, hat Anpassungen vorgenommen. Bedeutet das denn, dass damit dann auch die Kritik an ihm verstummt ist?
Das sah zunächst so aus. Ja. Also das Gegrummel nach der Kommunalwahl war deutlich. Und die Konsequenzen, die wir jetzt gerade besprochen haben, hat Markus Söder gezogen. Und das Gegrummel wurde etwas leiser. Bis es dann am Pfingsten wirklich knallte, nämlich mit dem Pfingstbrief von Markus Söders Stellvertreter an der CSU-Spitze von Manfred Weber. Der hat das Gegrummel, den Unmut über Markus Söder schon belebt, so wie Manfred Weber das mutmaßlich auch wollte, und hat die ganze Diskussion wieder angefacht.
Er hat einen Brief verschickt, ne?
Ja.
Was stand da drin?
In diesem Brief äußert Manfred Weber seine Gedanken zur Politik der CSU, und zwar sowohl zu Sachthemen als auch zum Image der CSU. Er kritisiert, dass die Politik der Christsozialen Union zu Schlagzeilen und Klickzahlen getrieben sei, dass der CSU eine große Erzählung für Bayern, eine große Geschichte für Bayern fehle, dass es mehr brauche für Bayern insgesamt und dass Wohltaten wie Mütterrente, Gastro-Mehrwertsteuersenkung überholt sein. Manfred Weber schreibt in dem Brief wörtlich, wir können uns Zustimmung nicht erkaufen. Inhaltlich ist das alles, was in diesem Brief steht, was ich da jetzt vorgetragen habe, nichts Neues. Aber der Zeitpunkt, der war eben schon interessant, gerade als dieser Unmut über Markus Söder infolge der Kommunalwahlen so ein bisschen abebbte, knallt dieser Pfingstbrief von Manfred Weber rein.
Manfred Weber, der ist ja CSU-Vize und ist für die CSU auch in Brüssel aktiv als Vorsitzender der EVP, der Europäischen Volkspartei. Warum schreibt er gerade jetzt diesen Brief? Was war da die Absicht dahinter?
Er selber schreibt und sagt auch, seitdem in Interviews, es sei ihm gegangen um einen Impuls zum Nachdenken. Weil Manfred Weber schon immer, wenn sich einer kritisch über Markus Söder äußert, dann war er das und hat immer wieder mal zu Bedenken gegeben, da müsse man vielleicht intensiver über die CSU-Politik sprechen, haben wir da vielleicht einen Mangel in der Strategie. Und das wollte Manfred Weber mit diesem Brief, so sagt er, so steht's auch drin, nochmal dokumentieren, ein Impuls zum Nachdenken. Steht am Ende dieses Briefes. Auf Nachfrage sagt Manfred Weber, nein, keine Personaldebatte. Darum ging es ihm selbst zufolge nicht. Und tatsächlich nennt er Markus Söder auch nicht. Aber das, was ich gerade erzählt habe, die Politik zu Schlagzeilen und Klickzahlen getrieben, das alles zielt natürlich auf Markus Söder. Und man muss schon also wirklich gar keine Ahnung haben, um nicht da sofort an Markus Söder zu denken. Also der Zeitpunkt, Urlaubsanfang, alle starten in die Pfingstferien, übrigens auch Markus Söder selber. Dann diese deutlichen Anspielungen auf Markus Söder. Der Hintergrund, muss man auch wissen, Manfred Weber, Markus Söder können sich nicht ausstehen. Wenn sie nicht in einer Partei, wären sie wahrscheinlich wirklich auch politische Feinde. Aber sie sind nun mal in der CSU und sind insofern persönliche Feinde. Das alles zeigt, dass es Manfred Weber in Wirklichkeit auch um eine Personaldebatte ging. Er macht das Fass auf, ist Markus Söder noch der Richtige, ohne das offen zu sagen. Und das kann man übrigens auch seinen Interviewäußerungen entnehmen.
Guten Abend. Weber. Sie erlauben, Herr Weber, der sogenannte Pfingstbrief war ja ein Rundbrief an eben wichtige CSU-Kommunal- und Landespolitiker. Den haben eben viele als Angriff auf Markus Söder verstanden.
Manfred Weber ist danach bei einem Interview, bei Maischberger war das, gefragt worden, wollen Sie eine Personaldebatte führen?
Also soll die CSU mit den Söder einfach 28 nochmal antreten?
Wir werden uns als CSU in den nächsten Wochen, Monaten strategisch neu aufstellen. Und wir werden überlegen, wie wir in diese Wahlen miteinander gehen. Und dann werden wir auch überlegen, wer das Führungspersonal
ist. Also gesetzt ist er nicht für Sie?
Es gibt in der CSU derzeit keine Führungsdiskussion, dass wir Markus Söder in Frage stellen. Wir wollen gemeinsam arbeiten.
Außer die sie gerade angefangen haben.
Wir wollen gemeinsam arbeiten.
Wenn man Politik genau beobachtet, weiß man, was er damit sagt. Natürlich strebt er eine Personaldebatte an. Also ihm geht es nicht wirklich so um die Sache, wie er das behauptet und schreibt.
Wie kam dieser Brief in der CSU an?
Viele, mit denen man spricht, sagen mehr oder weniger deutlich, dass das inhaltlich schon zutrifft. Dass diese Analyse sehr wohl den Kern trifft und zugleich Zweifel, dass es der CSU gut tut, jetzt diese Debatte auch mit ihren personenbezogenen Facetten, die wir jetzt besprochen haben, diese Debatte aufzumachen. Denn die CSU war bisher von solchen Sachen verschont, weitgehend nach außen. Die andere Parteien erleben, die Koalitionspartner in der Berlin, SPD, CDU, haben sich mit Personalfragen und starker Unzufriedenheit, Unsicherheit immer wieder rumzuschlagen. Das ist der CSU bisher nach außen hin erspart geblieben. Und dieses Fass hat Manfred Weber jetzt groß aufgemacht. Da sagen viele, und das sind nicht nur Söder-Fans, dass das schon schwierig werden kann, je nachdem, wie die Dynamik weiter verläuft. Aber in der Sache kriegt Manfred Weber durchaus relevanten Zuspruch.
Und Markus Söder ist ja als CSU-Parteichef nicht nur auf Landesebene aktiv, sondern er ist auch in die Bundesregierung eingebunden. Wie wirkt sich denn diese Diskussion, die du gerade geschildert hast, auf seine Macht dort aus?
Ich glaube, dass die sich noch spürbar auswirken wird, denn bisher hat Markus Söder in der Bundespolitik eine Sonderrolle. Ich habe ja eben schon über SPD, CDU so gesprochen. Er ist der einzige Parteichef in dieser großen Koalition, der nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist. Hatte da so mehr Freiheit als Lars Klingbeil, Bärbel Baas, Friedrich Merz, die zugleich immer in ihrem Kabinett agieren müssen. Und wichtiger ist in diesem Zusammenhang noch, dass die drei Parteivorsitzenden von SPD und CDU, die haben ihre Kritiker in ihren eigenen Reihen. Die haben riesigen Abstimmungsbedarf und haben auch immer wieder Ärger aus den tieferen Reihen von SPD und CDU. Markus Söder sprach für seine CSU, zusammen mit Alexander Dobrindt, der sein wichtigster Mann in Berlin ist, der Bundesinnenminister. Und da gab es keine Reibungsverluste. Die CSU sprach bisher immer mit einer Stimme. Sie war so gesehen ein Stabilitätsfaktor in dieser großen Koalition. Jetzt könnte diese Sonderrolle, dieser Stabilitätsfaktor leiden, mit der Macht von Markus Söder, weil seine Strategie, seine Person teilweise auch aus der Partei heraus hinterfragt wird. Und wenn Markus Söder jetzt auch innerparteilich unter Druck ist, wie die anderen, dann verliert auch er Spielraum und Macht nach außen. Und das könnte ihn schwächen in Berlin und damit die ganze große Koalition in Berlin noch instabiler machen, als sie ist.
Du warst lange auch im Hauptstadtstudio in Berlin und hast da die Bundespolitik beobachtet. Kannst du das nochmal mit der Kabinettsdisziplin ein bisschen genauer beschreiben, warum Söder da freier ist als die anderen?
Wenn man nicht nur Parteivorsitzender ist, sondern zugleich auch Minister oder Kanzler, dann ist man dem, was in der Bundesregierung da besprochen wird und was Berlin konkret politisch gemacht wird, sehr viel verpflichteter und näher dran, als wenn man nur in der Koalition, im Koalitionsausschuss als Parteivorsitzender agiert. Markus Söder fährt nach Berlin als CSU-Chef, um an Koalitionsausschüssen teilzunehmen. Aber was dann in der Arbeitsebene, in den Ministerien gemacht wird, das kann er von außen betrachten. Während die anderen Parteivorsitzenden entweder im Kanzleramt oder Bärbel Baas im Arbeitsministerium, Lars Klingbeil im Finanzministerium, das, was die Koalitionsausschüsse besprochen haben, unter den Parteivorsitzenden dann abarbeiten müssen. Markus Söder sitzt am Rand, kann sich das anschauen und kann hier und da viel freier seine Kritik formulieren, weil er nicht mit im Kabinett sitzt. Und diese Freiheit hat Markus Söder durchaus auch genutzt.
Söder hatte ja auch Ambitionen, mal selber Kanzler zu werden. Wie sieht das denn aus? Gibt es die noch und wie schätzt du seine Chancen darauf ein?
Die Chancen sind so gering, wie sie seit Jahren nicht mehr waren. Nachdem Hendrik Wüst in den letzten Wochen da immer wieder öfter genannt worden ist und Markus Söder gar keine Erwähnung fand, das war für mich so der letzte Hinweis darauf, dass die Chancen von Markus Söder wirklich sehr, sehr gering sind inzwischen. Aber seine Hoffnungen, die sind, glaube ich, nach wie vor da. Und ich glaube, dass Markus Söder einfach vom Typ her so ist, der ich ihn jetzt seit ein paar Jahren beobachte, wäre diese Perspektive für ihn faktisch, würde er das akzeptieren, dass die weg ist, dann würde er das Tempo, mit dem er Politik macht, diese wahnsinnige Vielzahl an Terminen, diese Präsenz und Sichtbarkeit im ganzen Freistaat Bayern, das wäre alles nicht mehr möglich, weil er sich selber, so meine Vermutung, gar nicht mehr so motivieren könnte, wenn es da nicht noch zumindest theoretisch ein höheres Ziel wie das Kanzleramt gäbe. Und deswegen glaube ich, Markus Söder wird der Letzte sein, der akzeptiert, dass das Kanzleramt absolut erledigt ist.
Und gilt das Gleiche denn dann auch für den Druck, der da auf ihn wirkt? Ist das auch was, wo du sagst, das spornt ihn eher an? Oder ist das was, wo er irgendwann vielleicht auch unter diesem Druck nachgibt oder zur Seite weicht, für jemand anderen Platz machen wird?
Letzteres keinesfalls. Markus Söder ist ein politischer Kämpfer, der schon in der Offensive seine Qualitäten oft bewiesen hat in Wahlkämpfen, aber auch in der Defensive, wenn er in irgendeiner Form unter Druck geriet. Und ich glaube, dass wir das auch jetzt in diesem Fall wieder sehen werden. Ich würde mich dem Begriff der Söder-Dämmerung gar nicht anschließen wollen. Markus Söder hat seinen Zenit überschritten. Er ist im Moment in einem Maße unter Druck in seiner Partei, wie er das noch nie war, seit er 2019 den Parteivorsitz übernommen hat. Da wird er jetzt anfangen zu kämpfen. Er selber, wie er selber agiert, das ist auch ein entscheidender Faktor für die Frage, wie es jetzt weitergeht in der CSU. Aber dass er irgendwie zurückweicht, das glaube ich nicht. Er korrigiert sich. Wir haben den Imagewandel beschlossen. Andere Fragen sind noch offen. Da bin ich gespannt, wie er reagiert. Inhaltliche Fragen. Das, was Manfred Weber in seinem Pfingstbrief beschreibt, dass die CSU eine große Erzählung braucht, dass Bayern in der Frage des Gemeinwohls vielleicht sich mal überlegen muss, wie soll das künftig aussehen, dass die CSU konzeptionell und strategisch neuen Input braucht, das würde ich teilen. Und deswegen hat Markus Söder einerseits den Imagewandel vollzogen, er tritt seriöser auf, aber im inhaltlichen Bereich, programmatischen Bereich muss er noch Antworten liefern, die übrigens auch Manfred Weber in dem Pfingstbrief nicht liefert. Er stellt viele Fragen, aber gibt keine Antworten. Das ist eine Chance für Markus Söder. Und ich glaube, wenn er klug ist und so wie ich ihn einschätze, wird er jetzt versuchen, offensiv diese Fragen zu adressieren, wenn ihm Antworten einfallen. Das ist die große Frage.
Und gehst du davon aus, dass er zur Landtagswahl 2028 wieder als Spitzenkandidat antreten wird?
Das hängt von einigen Faktoren ab, wie es jetzt weitergeht. Einmal ganz wichtig von ihm selber. Wie agiert Markus Söder mit diesem Druck, den es da zum ersten Mal, seit er Parteivorsitzender wurde, in dieser Form auf ihm lastet? Markus Söder hat seit Jahren für sich in Anspruch genommen, ich bin das strategische Kraftzentrum der CSU. Ich sage, was gemacht wird. Ich bin für die Mütterrente, das, was Manfred Weber als Wahlgeschenk bezeichnet. Wenn man das nicht mehr machen kann, weil so viel Geld nicht zur Verfügung steht, wenn man Politik nicht mehr so wie bisher machen kann, indem man Wohlstandszuwachs verteilt, wie macht man Politik dann? Dieser Frage muss sich Markus Söder stellen, um daraus dann eine große Erzählung zu entwickeln. Diese Aufgabe besteht und ich bin gespannt, ob er diese Aufgabe löst und ob er da Antworten drauf findet. Denn das erfordert von ihm auch nochmal inhaltlich einige Änderungen. Zweiter Machtfaktor, Manfred Weber. Bleibt der dran? Ja? Erhöht er den Druck auf Markus Söder, indem er weitere Fürsprecher in der Partei gewinnt, zum Beispiel? Dann ist ganz wichtiger Machtfaktor in diesem Spiel, wie es weitergeht, die CSU-Fraktion, die letztlich entscheidend ist für die Frage, wer ist Ministerpräsident und auch CSU-Vorsitzender. Bisher steht die Fraktion nahezu uneingeschränkt zu Markus Söder. Es gab ein paar kritische Äußerungen, aber im Großen und Ganzen steht diese Fraktion samt ihrem Vorsitzenden Klaus Holitschek zu Markus Söder. Und dann ist noch ganz wichtig, gibt's Herausforderer? Bisher gibt sich keiner als Alternative zu Markus Söder. Das stärkt natürlich Markus Söder selber. So wie einer den Kopf aus der Deckung hebt, zum Beispiel Ilse Aigner, die ist Landtagspräsidentin, Vorsitzende des mächtigen oberbayerischen Bezirksverbands der CSU und ist in der Partei für viele deutlich beliebter als Markus Söder. Wird immer wieder mal als Alternative seit Jahren schon genannt. Wird jetzt als Bundespräsidentin auch ins Spiel gebracht. Wenn die irgendwann mal in die Offensive gehen sollte, dann würde das den Druck auf Markus Söder erhöhen. Genauso der Fraktionsvorsitzende Klaus Holitschek, der bisher zu Markus Söder loyal steht. Wenn der mal sich absetzt von Markus Söder, wäre das auch eine neue Gesamtlage in diesem Spiel. Davon hängt es ab. Ich glaube aber insgesamt, Markus Söder hat alle Fäden nach wie vor in der Hand. Er muss sie nur fester halten, um wieder Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2028 zu werden.
Danke, Achim, fürs Gespräch.
Sehr gern.
Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk und seine Kollegen und Kolleginnen halten euch weiterhin auf dem Laufenden zur bayerischen Landespolitik und natürlich auch zu Markus Söder. Das und alle weiteren Nachrichten findet ihr auf tagesschau.de. Und morgen schauen wir bei 11KM auf KI-Rechenzentren. Deutschland braucht die, um nicht abgehängt zu werden, heißt es zumindest. Ob das wirklich stimmt und wie es mit den Umweltauswirkungen dieser Rechenzentren aussieht, darüber sprechen wir morgen. Autorin der heutigen Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Theo Weiß, Konrad Winkler, Laura Picerno, Marie-Noelle Swieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch Orientierung in der täglichen Nachrichtenflut wünscht oder euch einfach tiefergehend informieren wollt, bei BR24 Thema des Tages erfahrt ihr alles Wichtige. Von Politik über Wirtschaft bis hin zu Kultur sprechen die Kollegen von BR24 in jeder Folge mit ARD-Korrespondentinnen im In- und Ausland oder Experten darüber, was hinter der Nachrichtenmeldung steckt und was das Thema für euch bedeutet. BR24 Thema des Tages. An jedem regulären Werktag in der Früh und am Abend in ARD Sounds.